Wie oft habe ich mit Ulrike Herrmann über die Verwerfung, über den möglichen Zusammenbruch des Kapitalismus gesprochen? Und nun ist es möglicherweise eine Nukleinsäure, also wo eine Information drauf ist, so ein kleines Ding, unvorstellbar, bedroht möglicherweise den Kapitalismus. Aber der Kapitalismus ist ja eigentlich unkaputtbar. Oder was macht diese Krise mit dem Kapitalismus? Das frage ich Ulrike Herrmann. Schönen guten Tag, Frau Herrmann.
Ja, hallo. Also ich glaube, man sollte jetzt das nicht übertreiben. Also obwohl das natürlich jetzt sehr eindrucksvoll ist, dass wir alle zu Hause sitzen müssen, nicht raus dürfen, unsere Freunde nicht treffen dürfen. Soweit man das erkennen kann, ist die Corona-Krise ja dann trotz allem nur eine vorübergehende Erscheinung und wird jetzt den Kapitalismus weder zerstören noch besonders stark schädigen. Also es gibt da jetzt Prognosen von den Wirtschaftsweisen und die rechnen ja damit, dass aufs Jahr gerechnet die deutsche Wirtschaft nur um 2,8% einbricht. Also das ist zwar auch eine Krise, nicht, will ich jetzt nicht kleinreden, aber zum Beispiel in der Finanzkrise ist die Wirtschaft 2009 um 5,7% eingebrochen. Also es ist dann nur halb so schlimm wie die Finanzkrise. Und gleichzeitig ist es ja so, und das ist richtig, dass der Staat sehr viele Schulden aufnimmt, um möglichst alle zu unterstützen, die jetzt Verluste erleiden, sodass das viele zwar merken werden in ihrem Geldbeutel. Es ist ja nicht so, dass der Staat alle Schäden dann behebt. Aber letztlich werden wir sozusagen mit dem berühmten blauen Auge davonkommen.
Wenn wir gerade über Tod sprechen, Sie haben ja geschrieben, dass zumindest der Neoliberalismus getrost beerdigt werden kann und dass das das Ende einer Theorie sei, nämlich des Neoliberalismus. Das ist natürlich auch schon ganz schön gewagt, dass jetzt Corona den Neoliberalismus killt. Wird das so kommen?
Naja, das ist meine Hoffnung, nicht? Also ich weiß jetzt nicht, ob das tatsächlich passieren wird, weil man ja in der Finanzkrise gesehen hat, dass der Neoliberalismus hinterher dann doch wieder auferstanden ist, obwohl es ganz klar so war, dass die neoliberalen Ideen die Finanzkrise überhaupt erst möglich gemacht haben, nicht? Also diese Idee, der Markt hat immer recht, die Spekulanten sind ungefährlich, weil sie ja den wahren Preis ermitteln. Also all dieser völlige Unsinn wurde ja in der Finanzkrise widerlegt. Der Schaden war extrem hoch, also weltweit hat das Millionen gekostet, die Finanzkrise zu überwinden. Und trotzdem hinterher ging es mit dem Neoliberalismus weiter. Aber diesmal ist es ja so, dass wirklich jeder erkennt, dass nur der Staat handeln kann, nicht? Und dass es die Märkte eigentlich gar nicht gibt oder dass sie im Zweifel versagen. Also besonders eindrucksvoll war ja der Absturz der Börsen, nicht? Die haben innerhalb von wenigen Tagen 30% ihres Wertes verloren. Und wenn die Börsen jetzt wieder steigen, dann ja nur, weil es Staatshilfe gibt. Sonst wäre die Börse tot. Und das zeigt natürlich auch, dass solche Programme oder Produkte wie die Riester-Rente, die ja sehr stark darauf setzt, dass jeder privat an der Börse anlegen soll, völliger Mumpitz sind, nicht? Also die Riester-Rente wurde ja verkauft als die Alternative zum Staat. Jetzt stellt sich raus, dass diese ganzen Aktienpakete, die man da mit der Riester-Rente erwirbt, überhaupt nur Wert haben, weil es den Staat gibt. Ja, dann kann man sich sowas wie die Riester-Rente aber auch sparen, ne?
Sie sagen, der Kapitalismus funktioniert nur, wenn er von einem starken Staat unterstützt, gebändigt und gerettet wird. Aber ich denke, wir haben einen freien Markt. Ist doch alles so schön frei.
Ja, aber das ist ja sowieso schon immer auch eine völlige Illusion gewesen. Also große Teile der Wirtschaft laufen sowieso staatlich kontrolliert oder durch den Staat. Also jetzt ein prominentes Beispiel ist ja das Gesundheitswesen. Ob die Krankenhäuser, die Ärzte, die tun zwar so, als wären sie privat, aber faktisch werden sie ja vom Staat gesteuert und auch durch die Sozialabgaben bezahlt. Und wenn man das mal alles zusammenzählt, wo der Staat entweder lenkt oder selber die Aktivitäten dann auch ausführt, dann sieht man eben, dass 50% der Wirtschaft sowieso staatlich sind. Und die anderen 50%, also das ist dann, die privat organisiert sind, das ist dann sehr wesentlich die Konsumgüterindustrie, also beispielsweise Flugzeuge wie Lufthansa oder die Automobilindustrie oder so. Die brauchen auch immer den Staat, sobald es schwierig wird. Ne? Dann, wenn die dann alle auf den Konkurs zusteuern, spätestens da fällt ihnen auf, dass sie dringend Staatsmilliarden brauchen. Die brauchen sie auch, nicht? Also es ist richtig, die Wirtschaft zu retten, aber die Idee, dass die Märkte alleine gut funktionieren würden, ist einfach ab.
Gibt es denn auch eine Hoffnung in dieser Krise, dass diese Idee des Sparzwangs, der Schuldenbremse, der schwarzen Null jetzt ja nicht nur temporär in Frage steht, sondern dass das Wort Schulden nicht mehr so einen schlechten Ruf hat und das jetzt möglicherweise zu einem großen Konjunkturprogramm führt, wie damals bei der Wiedervereinigung?
Also ich glaube, dass nach der Corona-Krise wird es zu einem Konjunkturprogramm kommen. Oder anders gesagt, diese ganze Corona-Krise besteht aus zwei Phasen. Phase 1 ist die, in der wir jetzt sind, nicht? Also man muss erstmal das Virus bekämpfen. Die gesamte Wirtschaft steht still. Der Staat investiert Milliarden, um einfach nur zu sicherzustellen, dass die Menschen und auch die Firmen überleben. Aber irgendwann ist das Virus dann ja bekämpft, mehr oder minder erfolgreich. Und dann kommt die zweite Phase, nämlich dann sind natürlich viele Unternehmen schwer geschädigt, also beispielsweise Lufthansa oder so, die ja jetzt alle Flüge einstellen mussten. Und dann wird man eben gucken müssen, ob man ein Konjunkturprogramm braucht, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Vielleicht ist das noch nicht mal nötig, weil dann alle Leute anfangen, ihre Ausgaben nachzuholen. Also die Leute werden dann ja doch wieder in Urlaub fahren, sobald das möglich ist. Und alle werden in die Bekleidungsgeschäfte stürmen und sich neue Sachen anschaffen. Insofern könnte es sein, dass der gestaute Konsum, der dann losbricht, schon reicht, um die ganze Wirtschaft wieder anzukurbeln. Mhm. Aber das muss man dann sehen. Der Hauptpunkt ist, um eigentlich Ihre eigentliche Frage zu beantworten, nach der Finanzkrise war es ja so, gab es auch ein großes Konjunkturpaket. Und dann wurde aber plötzlich auf Sparen wieder umgeschaltet und zum Beispiel die Schuldenbremse und die schwarze Null und so, das sind ja alles Ideen von 2011 als Reaktion auf die Finanzkrise. Weil damals ist ja die Staatsverschuldung auch stark gestiegen durch diese Konjunkturprogramme und durch die Bankenrettung. Und dann hatte man die Idee, oh, wir müssen den Staat sanieren. Und natürlich könnte es sein, dass genau diese falsche Idee wieder auftaucht. Nicht? Wenn man aber ständig damit beschäftigt ist, Schulden zurückzuzahlen oder zu reduzieren als Staat, dann wirkt man halt Nachfrage ab und damit dann auch eigentlich die Konjunktur.
So, jetzt habe ich mich gerade wieder ein bisschen beruhigt und war gelassen. Jetzt lese ich doch schon wieder von Ihnen, Corona könnte sogar Europa töten. Meine Güte, also dass die EU nicht überleben kann, wenn nicht im Notfall auch solidarisch gehandelt wird. Und dann kommen jetzt diese Euro-Bonds, diese Corona-Bonds ins Spiel. Also die Idee, wir haben einen gemeinsamen, nicht nur gemeinsamen Wirtschaftsraum, auch einen Finanzraum, wo diese Idee der Euro und auch europäische Staatsanleihen wieder ein Thema werden. Wird das nicht notwendig sein, damit nicht Spanien, Italien und die Länder, denen es schlechter geht, tatsächlich dann nicht auch zusammenbrechen?
Ja, genau. Das ist ja das Problem, dass man jetzt hier in Deutschland im Augenblick vergisst, weil alle so damit beschäftigt sind, ihre eigene Corona-Krise zu erleben. Aber natürlich geht es Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern herausragend, nicht? Deutschland kann sehr viel Geld mobilisieren, um die einzelnen Bürger und Unternehmen abzusichern. Und genau dieses Geld fehlt in Italien oder auch in Spanien, obwohl diese Länder viel härter getroffen worden sind. Also nur ein Beispiel, damit man mal sieht, wie groß das Drama ist. Deutschland hat insgesamt mit den verschiedenen Programmen, die es da so gibt, plant es schon mit bis zu 750 Milliarden Euro, um eben Unternehmen und Bürger zu retten. So Italien, viel stärker getroffen, hat bisher nur einen Nachtragshaushalt von 25 Milliarden Euro eingebracht. Ganz einfach, weil die Italiener Angst haben, dass wenn sie sich verschulden, dann alle das Gefühl haben, oh Gott, die Italiener steuern auf die Pleite zu, dass dann die Zinsen für Italien steigen und dass sie dann ihre Staatsschulden gar nicht mehr bedienen können. Während Deutschland, nach dem Motto, ist ja ein sicherer Hafen, super Land, hat ja sogar Minuszinsen, nicht? Also bei uns kriegt der Finanzminister sogar noch Geld geschenkt, wenn dann Darlehen aufnimmt, während die Italiener müssen zum Teil 3 Prozentpunkte mehr Zinsen zahlen als die Deutschen. So, und das ist, diese Verzerrung im Euroraum ist natürlich brandgefährlich. Denn wenn die Italiener jetzt kein Geld haben, um ihre Wirtschaft zu stützen, dann führt das ja dazu, und zwar real, dass tatsächlich sogar Leute hungern müssen. Das gibt's ja schon, dass da Lebensmittelpakete verteilt werden, weil die Not so groß ist. Und natürlich kann dann Italien auch gar nicht wieder auf die Füße kommen, nicht? Da sind ja alle Läden, alle Unternehmen praktisch geschlossen. Nur dann sollen die hinterher gucken, wie sie alleine da wieder rauskommen. Und das kann nicht funktionieren, sondern die werden dann massenhaft pleite sein. Und wenn dann aber Italien als drittgrößte Wirtschaftsnation in der Eurozone plötzlich da im Elend und in der Armut sitzt, dann ist ja ganz klar, dass die Eurozone keinerlei Zukunft hat und dass auch Deutschland schwer getroffen wird. Denn die Italiener sind für uns, das glauben zwar viele in Deutschland nicht, als Kunde und als Lieferant viel wichtiger als China oder die USA. Und wir sind gerade dabei, einen der wichtigsten Partner zu ruinieren. Und der einzige Weg aus diesem Dilemma raus ist, dass eben die Eurozone oder sogar die EU insgesamt gemeinsam verschuldet, also diese Corona-Bonds auflegt. Denn dann hätte man den Effekt, das wären so sichere Anleihen, dass die Zinsen wieder im Minusbereich wären. Dann würde man wieder Geld geschenkt kriegen und könnte eben die ganzen notleidenden Staaten alle unterstützen.
Im Grunde ist es ja keine Solidarität oder kein Almosen, sondern das ist ja Selbstschutz für Europa. Das heißt, diese Euro-Bonds oder Corona-Bonds sind Staatsanleihen, die die europäischen Staaten ausgeben, sich Geld borgen, ist ja relativ günstig, und damit im Grunde die Konjunktur ankurbeln und das Geld in die Länder pumpen. Kann man sich das so vorstellen?
Ja, genau. Und kein einziger Steuerzahler in Deutschland würde, das ist ja mal die Angst, und dann mein deutsches Steuergeld fließt dann nach Italien. Nein, die deutschen Steuerzahler würden dadurch überhaupt nicht belastet. Also das klingt vielleicht seltsam, dass man Geld aufnimmt, Schulden macht und hinterher ist keiner belastet. Aber so funktioniert Volkswirtschaft. Also der Punkt ist eben, das kann man nicht oft genug betonen, der Staat funktioniert anders als das normale Unternehmen. Also ein normales Unternehmen zahlt natürlich seine Schulden zurück, wenn es irgendwie Kredite aufnimmt, um in Maschinen zu investieren. Irgendwann muss dieses Darlehen getilgt werden. Ne? Aber der Staat funktioniert anders, weil der Staat, das sind wir alle, das ist die gesamte Volkswirtschaft. Und wenn der Staat Geld aufnimmt, um die Volkswirtschaft anzukurbeln, dann rentiert sich das sozusagen automatisch dadurch, dass die Volkswirtschaft wächst. Also der Staat muss die Schulden gar nicht zurückzahlen, sondern er muss gucken, dass er die Schulden so macht, dass es die Wirtschaft eben voranbringt. Und das wäre in diesem Fall bei den Corona-Bonds eindeutig der Fall. Noch nie wäre Geld so gut investiert.
Und Angst ist kein guter Ratgeber, sondern eher Mut, Enthusiasmus und sagen, das ist irgendwie zu packen in Europa?
Ja, genau. Also ich meine, es gibt überhaupt gar keinen Grund, warum Europa jetzt hier durch den Virus in die Knie gehen sollte. Nicht? Das ist ein sehr leistungsfähiger, sehr reicher Kontinent. Und das wäre ja der Wahnsinn, wenn wir jetzt uns von den USA oder China abhängen lassen würden, nur weil wir nicht in der Lage sind, ein paar Corona-Bonds auszugeben.
Mit diesen Worten bedanke ich mich bei Ulrike Herrmann, und ihr aktuelles Buch heißt Deutschland, ein Wirtschaftsmärchen, warum es kein Wunder ist, dass wir reich geworden sind. Und Sie arbeiten ja im Moment noch an einem aktuellen Buch. Können Sie uns noch sagen, wann es rauskommt und worum es geht?
Ich bin noch ganz an den Anfängen. Nee, aber da würde es natürlich um den Klimawandel gehen und was das für die Wirtschaft bedeutet. Also, denn das Coronavirus ist ja nur eine kurze Krise, die wieder vorbeigehen wird. Aber das Thema, das uns auf Dauer und für immer beschäftigen wird, ist ja der Klimawandel und überhaupt das Thema Umweltschutz.
Sagt Ulrike Herrmann, sie ist Wirtschaftsredakteurin der Tageszeitung Taz, Autorin zahlreicher Bücher und gern gehörter Gesprächspartner bei Radio Frei. Danke fürs Gespräch und Ihnen noch einen schönen Tag.
Ja, Ihnen auch. Tschüss.